Deutschlandfunk Nova.
An welchem Ort bist du glücklich? Das ist eine große Frage. Besprechen wir jeden Sonntag mit einer Person. Viele haben da Orte, an denen sie zur Ruhe kommen. Also das eigene Bett oder ein Urlaubsort weit weg. Das alles war für Janita Juwon viele Jahre lang aber gar nicht realistisch. Sie war 14 Jahre lang obdachlos, hat in Essen auf der Straße gelebt. Heute ist sie Sozialaktivistin und Expertin in eigener Sache und will aufklären, Brücken bauen, anstatt unter einer zu schlafen, das ist heute ihr Motto, sagt sie. Sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, über die harte Realität der Obdachlosigkeit, die anderen heißt das, und hat einen besonderen Blick auf Orte. Durch ihre Erfahrung rede ich mit ihr heute darüber, wo sie glücklich ist und wie schwer es war, dorthin zu kommen. Janita, schön, dass wir sprechen. Und direkt die Frage, an welchem Ort bist du glücklich?
Also es gibt mehrere Orte, wo ich glücklich bin, aber zuerst ist es an erster Stelle mein Zuhause.
Damit meinst du auch deine Wohnung?
Genau, meine Wohnung, und ich habe das Privileg, dass meine Wohnung auch mein Zuhause ist. Das haben nicht alle Menschen.
Du sagst es nämlich, ja, du bist eben Sozialaktivistin, Autorin, Expertin in eigener Sache, so schreibst du es selbst. Und diese Sache ist eben Obdachlosigkeit, weil du warst viele Jahre lang obdachlos. Ist es, also ich kann es mir ja nur so vorstellen, aus meiner privilegierten Sicht, natürlich jetzt eine Wohnung zu haben, ist ja für dich dann wahrscheinlich nochmal deshalb ein Glücksort, weil du eben weißt, wie es ist ohne.
Ja, auf jeden Fall deswegen. Aber ich bin auch aus der Sicht privilegiert, dass ich mich wirklich auch hier wohlfühle. Hm. Ich bekomme das bei vielen Menschen mit, die ich auf dem Weg begleitet habe, die eine Wohnung bekommen haben und die sich in ihrer Wohnung dann nicht wohlgefühlt haben oder sehr große Einsamkeit ausgesetzt waren. Das war bei mir am Anfang auch der Fall. Mhm. Und deswegen schätze ich das sehr, dass ich mein Zuhause wirklich, also das ist einfach, ich komme hier rein, ich bin zu Hause, ich bin glücklich, ich bin einfach in meinem eigenen Raum und darf so sein, wie ich bin.
Du hast gerade gesagt, das war bei dir am Anfang mit der Einsamkeit auch der Fall, auch in der Wohnung, in der du jetzt lebst?
Ja, ja. Also ich hatte am Anfang, nach meiner Obdachlosigkeit, hatte ich zwei Katastrophenwohnungen, wo die nicht bewohnbar waren. Mhm. Und dann habe ich diese Wohnung gefunden und bei der Besichtigung bin ich in die Diele reingekommen und habe gesagt, das ist meine Wohnung, die will ich haben. Und die Frau von der Besichtigung hat gesagt, sie haben den Rest noch gar nicht gesehen. Also man kann in der Diele nicht die restlichen Räume sehen. Und da habe ich gesagt, das ist egal. Das Gefühl, ich komme rein, ich bin zu Hause, das stimmt. Und deswegen, das muss passen und nichts anderes. Also das war mir wichtig. Aber es war dann eben halt die erste Woche oder zwei war es wirklich. Ich habe die Türe hinter mir zugemacht. Ich bin auch eine ganze Woche nicht rausgegangen. Ich habe es einfach total genossen, in einer leeren Wohnung zu sitzen und Ruhe zu haben. Mhm. Und auch eben halt dann zu renovieren und so. Aber als ich dann das wohnende Leben anfangen wollte, war das gar nicht so einfach.
Wieso?
Weil ich keinen Kontakt zu Menschen mit Wohnung gefunden habe. Also erstmal ist es für mich schwierig gewesen, weil ich ja schon sehr jung auf die Straße gekommen bin. Und zum Zweiten, ich habe das Gefühl, dass oft die erste oder zweite Frage ist, was arbeitest du denn? Und dann fingen bei mir die Probleme schon an. Ich war ehrlich und hab gesagt, ich bin Frührentnerin und dann wurde gefragt, warum. Und dann kam eben halt das Thema so alles auf. Ja, und dann waren die Leute weg. Also die haben dann, wie heute würde man sagen, sie haben einen geghostet. Ja, mein Gott, ich sage einfach, die haben sich nicht mehr gemeldet. Mhm. Aber das hat bei mir dazu gesorgt, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Und dann hat jemand gesagt, ja, aber du kannst ja auch nicht erwarten, dass die Menschen eben halt diese Geschichte positiv aufnehmen. Und dann dachte ich mir so, ja, aber das ist eben halt mein Leben, ne? Und lügen wollte ich nicht. Also ich wollte nicht lügen, weil das ist mein Leben und ich stehe dazu. Und dann habe ich den Kontakt zu anderen Menschen eingestellt und war nur noch in meiner Wohnung. Und das war sehr einsam.
Wie bist du da rausgekommen aus, ja, ich sage, es ist eine Zwickmühle?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe, es hat einige Zeit gedauert, also wir sprechen wirklich über Jahre.
Okay.
Dass ich dann gemerkt habe, ich habe jetzt nicht wirklich Depressionen gehabt, aber ich wurde immer depressiver. Ich habe immer mehr gedacht, ja, mit Wohnung ist alles gut, wurde mir in der Obdachlosigkeit gesagt. Und dann habe ich gedacht, wenn das das Ergebnis ist, dann ist aber nicht alles gut. Mhm. Und dann ist bei mir sehr wahrscheinlich meine finnische Seite durchgekommen. Und dann habe ich genau das Gegenteil gemacht. Ich bin aktiv geworden. Ich bin mit meiner Geschichte rausgegangen und habe gesagt, ich werde mich nicht dafür schämen und ich werde mich nicht dafür verstecken.
Okay, und dann hast du das Gefühl gehabt, kamst du irgendwie schneller vorwärts?
Ja, Ja, auf jeden Fall. Also es gibt immer noch Leute, die mich ablehnen, die werden mich immer ablehnen. Das ist mir aber persönlich, interessiert mich nicht. Aber dann ging es auf einmal.
Wie lange wohnst du jetzt schon in der Wohnung?
In dieser Wohnung wohne ich mittlerweile so lange, wie ich obdachlos war. 14 Jahre.
Ah, okay. Hat das was mit dir gemacht, als du das mal gemerkt hast? So krass, das ist jetzt genau so lang?
Ja, auf jeden Fall, weil es ist das erste Mal, dass ich irgendwo länger wohne als die Zeit, wo ich obdachlos war.
Okay. Du hast am Anfang gesagt, du hast es so genossen, auch in einer, ich sag mal, leeren Wohnung zu sein. Jetzt ist sie wahrscheinlich nach 14 Jahren nicht mehr leer, sondern eben voll.
Ja.
Gibt es da in dieser Wohnung, weil das, du hast ja gesagt, das ist auch sein Glücksort, gibt es da so einen besonderen Ort in der Wohnung, wo du dich sehr gern aufhältst?
Küche. Ich liebe mein Küchenfenster. Ja, ich sitze da total gerne eben halt so auf dem Sims mit irgendwie einem Tee in der Hand morgens und gucke aus dem Fenster. Also manchmal habe ich das Fenster auf, manchmal habe ich es zu. Das ist zum Beispiel ein wahnsinniger Luxus, den ich sehr liebe, im Winter das Fenster aufzumachen, weil ich liebe es kalt, aber ich weiß jederzeit, ich kann es auch wieder zumachen.
Was glaubst du denn vielleicht allgemein, muss ein Ort für dich haben, damit du da glücklich sein kannst?
Es muss bei mir das Gefühl sein, dass ich sicher bin. Also ich habe ja gesagt, ich hatte die Wohnung vorher, die zwei, die jetzt auch wirklich Katastrophe waren. Also zum Beispiel der zweite Vermieter, der ist vom Fleck weg verhaftet worden und in U-Haft gekommen.
Wow.
Aber es ist auch dieses Gefühl, also auf der Straße, ich bin ja angezündet worden und dann ist natürlich das Sicherheitsgefühl weg, so allgemein, wenn so Gewaltsachen passieren. Und ich habe gemerkt, als ich eine Wohnung das erste Mal betreten habe, also nicht meine, sondern eine allgemein, dass für mich ganz, ganz schwierig ist, Wände um mich drumherum zu haben, weil ich denke, es gibt einen Eingang, wo jemand reinkommen kann, ich aber nicht rauskomme.
Okay.
Und ich hatte mal ein Gespräch mit einem Professor und der hat gesagt, ja, aber genau in der Wohnung bist du doch sicher. Und dann sagt er, du hast unter einer Brücke geschlafen. Und dann habe ich gesagt, wenn von rechts jemand kommt, kann ich nach links laufen. Wenn von links jemand kommt, kann ich nach rechts laufen bei einer Brücke. Also irgendwie hat sich da meine Wahrnehmung so verschoben, dass es für mich gar nicht so einfach war, in vier Wänden zu bleiben.
Ja.
Und dieses Sicherheitsgefühl, weil ich das hier in der Wohnung habe, hat mir geholfen, eben halt wirklich hier auch ein Zuhause zu finden.
War es dann für dich so, dass es also eher geholfen oder geschadet hast, dass du alleine in der Wohnung warst?
Das hat mir eher geholfen. Mhm. Ich weiß, dass es auf einer Seite besonders am Anfang schwierig war. Also ich bin ja auf der Straße schwer heroinabhängig geworden. Ich bin mittlerweile komplett clean. Ich rauche nicht, trinke nicht. Und nach der Meinung von einigen Menschen bin ich total langweilig geworden. Aber bin ich gerne. Aber natürlich bin ich dann, als ich in der Wohnung war, habe ich ja auch versucht, meine Bewältigungsstrategie, das Heroin von der Straße loszuwerden.
Mhm.
Und das heißt, dass ich eben halt die ganzen Traumata, die ich erlebt habe, dass die dann mit Vorliebe nachts hochgekommen sind. Also ich konnte am Anfang auch nachts nicht schlafen in der Wohnung, sondern nur tagsüber und nachts war ich wach.
Aha.
Und da hätte, ich glaube nicht, dass jemand anders mir geholfen hätte dabei. Da musste ich alleine durch.
Mhm.
Aber es ist natürlich nicht schön. Es ist wirklich, es sind schlimme Jahre gewesen, wo ich da durch bin. Und man sollte sich das nicht so einfach vorstellen, dass jemand von der Straße in eine Wohnung kommt und alles ist gut und die Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit hat gar keine Schäden hinterlassen.
Hm.
Das ist ein langer Prozess. Aber ich habe gemerkt, dass ich vor ein paar Jahren, ich glaube, es war vor 3, da habe ich das allererste Mal in dieser Wohnung meinen Geburtstag gefeiert. Ich habe sonst keine Menschen in meiner Wohnung haben wollen, außer meinen Partner.
Ach krass, okay.
Ja.
Wie war das, als dann so viele oder viele Leute da waren im Vergleich zu sonst?
Das war total krass, weil ich habe sehr viele Freunde, die sich nicht kennen, die so deutschlandweit verbreitet sind.
Ja.
Und die habe ich einfach eingeladen und die kannten sich alle nicht. Und
ja,
dann war mein kleines Wohnzimmer war voller Menschen und alle haben irgendwie auf dem Boden, auf dem Sofa, auf einem Klappstuhl gesessen, weil ich sonst gar nicht so viele Stühle habe.
Aha.
Und das war total toll. Also
ja,
das war echt mega. Das war so richtig, ja, zu Hause. Ne?
Ich wollte gerade sagen, warst du da vielleicht auch in dem Moment vielleicht einfach ein bisschen stolz, dass du da einfach Gastgeberin sein konntest?
Ja, ja. Und ich habe mir sogar überlegt, ich hatte mir Schreiben überlegt, die ich jedem meiner Gäste, meiner Freunde vortragen wollte. Wie wir uns kennengelernt haben und eben halt, dass ich sehr dankbar für die Person bin. Und dann gab es eine Person, die auch in meinem Buch geschrieben hat, das ist die, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sofort wieder Tränen in den Augen habe. Das ist meine kleine Schwester, also meine Freundin von unter der Brücke, die es auch in ein normales Leben zurückgeschafft hat.
Ach, wie schön. Okay, das klingt aber auch nach einem wahnsinnig schönen Abend generell. jetzt hast du schon die Brücke erwähnt, weil ich wollte darauf auch zu sprechen kommen. Auf deinem Blog habe ich es gesehen. Bilder von einer Brücke, wo du auch dazu sagst, das war meine Brücke. Da habe ich jahrelang gelebt. Wo ich ja auch denke, das scheint ja, also du hast keine Wohnung, aber das ist ja, war das für dich dann doch aber auch eine Art Zuhause?
Ich bin heute noch unter dieser Brücke gewesen, durch Zufall. Und auf meinen Stadtführungen werde ich sehr oft gefragt, ob ich die Brücke vermisse. Die Brücke und die Situation damals vermisse ich nicht, aber ich vermisse die Menschen. Also wir sind ja vertrieben worden und das heißt, diese ganze Gruppe hat sich zerschlagen. Es gibt eigentlich, es gibt niemanden mehr davon.
Wie viel wart ihr da?
Wir waren zwischen, also jetzt der harte Kern waren 3 bis 5 Leute und im Sommer waren dann eben halt so Eintagsfliegen da, die dann mal einen Tag oder 3 Tage da waren. Und dieser harte Kern, besonders mein Kollegen, mit dem ich am längsten darunter geschlafen habe, den vermisse ich schon. Und auch dieses, ja, wie du sagst, so ein Zuhause. Also ich habe das Privileg gehabt, als obdachlose Frau unter einer Brücke 8 Jahre lang zu schlafen. Und das ist wirklich ein Privileg, weil wenn man heute mal auf die Vertreibung guckt, hat kein Mensch mehr draußen dieses sehr, ja, sehr grenzwertig gemeinte Privileg, irgendwo länger zu schlafen, ohne vertrieben zu werden. Und das macht natürlich auch, das ist auch ein Sicherheitsgefühl, wenn ich weiß, ich kann abends wenigstens unter meine Brücke kommen und da sind meine Kollegen und die achten auf mich und die kennen mich.
Wie bist du denn zu dieser Brücke gekommen, sag ich mal?
Das war irgendwie, also ich bin aus Berlin gekommen und wollte eigentlich in Essen, gar nicht bleiben, weil ich fand Essen echt kacke und habe dann aber jemanden gefragt, immer, wo kann ich denn mal pennen, so ausschlafen und dann eben halt irgendwie gucken, wo ich hinfahre oder wo ich ja bleiben kann. Und der hat mich unter diese Brücke geführt und irgendwie war dann klar, dass ich da bleibe. Und als dann mein Partner gesagt hat, ja, dann ziehst du aus Essen weg, habe ich gesagt, nö. Da war sofort so klein, nein, ich will mein Essen nicht verlassen. Und ich wohne heute sehr gerne hier.
Okay, das hat sich dann irgendwie geändert über die Jahre.
Ja.
Ich hatte gesehen, das hast du nämlich auch gepostet, diese Brücke verändert sich in den letzten Jahren. Ja. Macht das was mit dir?
Also diese Veränderung der Brücke, die ist ja nach unserer Vertreibung, war eben halt das 17 Jahre der Vorsprung, wo wir geschlafen haben, war vergittert. Und als dann der Umbau begonnen hat, habe ich gemerkt, als ich die Fotos immer gemacht habe, dass ich Sorge hatte, dass sie diesen Vorsprung wegmachen. Irgendwie, also das war ganz komisch. Ich hätte das auch vorher überhaupt nicht mit gerechnet, aber ich habe wirklich gedacht, die dürfen diesen Vorsprung nicht wegmachen.
Janita, du hast gerade auch schon darüber gesprochen oder vorhin darüber gesprochen, dass sich das so ein bisschen in alle Richtungen entfernt hat, als die Menschen dann vertrieben wurden auch. Hast du noch Kontakt zu mehreren Leuten, die damals auch mit dir unter dieser Brücke waren?
Nein, also der Großteil lebt auch gar nicht mehr. Also meine Freundin, klar, die hat zeitweise da unten gelebt. Zu der habe ich noch Kontakt. Zu meinem besten Kollegen, das ist ja eine ganz traurige Geschichte, den ich eben halt, wo ich 8 Jahre lang mit unter der Brücke war. Und wir haben wirklich, wir haben immer auf uns aufgepasst. Und ich habe mit dem bei kalten Zeiten zusammen im Schlafzeug gepennt. Und wir wussten beide, wir können uns 1000% vertrauen. Und der hat aber auf der Straße irgendwann mal Wahnvorstellungen entwickelt. Also es gibt immer Menschen, die irgendwie einen Weg suchen, so eine Bewältigungsstrategie, wie bei mir Heroin. Das war bei ihm eben halt, er hat irgendwann mal im Kopf abgeschaltet. Man hat das immer mehr gemerkt. Und als dann die Vertreibung war, also es gab ein Großaufgebot von Polizisten, die runterkamen und die auch nicht sehr nett waren, glaube ich, dass bei ihm einfach diese Wahnvorstellung dafür gesorgt hat, dass er einfach verschwunden ist. Ich habe den nie wieder gesehen und ich kriege auch gerade voll die Gänsehaut, weil das so schlimm ist, dass jemand einfach ungesehen verschwindet. Und die Sozialarbeitenden, die haben auch Probleme gehabt. Die haben nach dieser Schließung der Brücke Probleme gehabt, die Leute zu finden.
Janita, wir haben eben schon darüber gesprochen, über die Wohnung, was das jetzt mit dir macht, eine zu haben. Du bist aber auch, du hast gesagt, du bist Frührentnerin, aber du machst ja ganz viel. Also du bist ja auch viel unterwegs, du hältst Vorträge. Es hat lange gebraucht, um einen Termin überhaupt ausfindig zu machen, weil du so viel tust. Aber das heißt, ich stelle mir das so vor, dass du eben auch oft woanders schlafen musst. Ich sag mal in Hotels oder sowas wahrscheinlich. Was für ein Gefühl ist es für dich? Kommst du da leicht zur Ruhe an unterschiedlichen Orten?
Also ja, das ist zwischendurch immer wieder ein Problem mit den Veranstaltern. Ich habe nämlich ein Problem, in fremden Räumen oder fremden Wohnungen zu schlafen. Und wenn ich in so einem Hotelzimmer bin, dann muss das Bett Richtung Türe stehen. Also ich muss die Türe vom Bett aus sehen können. Ist das nicht der Fall, schlafe ich nicht im Bett. Das habe ich am Anfang auch noch gemacht. Aber wenn man, wie du sagst, sehr viel unterwegs ist, dann funktioniert das nicht mehr. Dann ist man mal irgendwann mal so gerädert, dann geht das nicht mehr.
Ja.
Und ich habe jetzt ein Hotel entdeckt, was leider nicht überall ist. Da steht das immer, also das Bett ist zwar hinter so einer Wand, aber ich brauche mich einfach nur im Bett umdrehen und dann sehe ich die Türe. Und dieses Hotel hat eigentlich zu 99% immer die gleiche Bauart. Und deswegen sage ich immer, sobald das möglich ist, bitte, bitte buch dieses Hotel und steh da drauf. Oder dass die Veranstalter vorher nachfragen, eben halt, dass wirklich das Bett zur Türe ist. Und ja, es ist eben halt manchmal anstrengend. Es gibt auch immer wieder Räume, wo ich reinkomme und wo ich weiß, heute Nacht schlafe ich nicht, weil ich mich überhaupt nicht sicher fühle.
Okay, krass. Ja gut, aber ich meine, es macht dann natürlich völlig Sinn, dass du da bestimmte Sachen hast, die erfüllt sein müssen, damit du dich sicher fühlen kannst. Ne?
Ja. Und dann kann ich an meinem zweiten Buch weiterschreiben, nachts.
Bevor wir zu Abschlussfragen kommen, es gibt so ein paar Abschlussfragen, die stelle ich jeder Person in diesem Format. Will ich noch einmal kurz sagen, also wir haben schon darüber gesprochen, du hast auch das ein Buch schon geschrieben, die anderen, wo es eben auch um das Thema Obdachlosigkeit geht. Und wir sprechen jetzt kurz vor Weihnachten miteinander, was tatsächlich Zufall ist. Es war schon ein bisschen der Mache, aber ich weiß natürlich, setzt man sich damit in so ein Datum rein oder in so einen Zeitraum rein, wo plötzlich ganz viele über dieses Thema reden, über Obdachlosigkeit. Ja. Aber was empfiehlst du Menschen, wie soll man allgemein vielleicht eben mit obdachlosen Menschen umgehen, wenn man denen begegnet im Alltag? Was hilft vielleicht nicht?
Ich sage immer auf Augenhöhe, obwohl Augenhöhe gibt es dazwischen einfach nicht. Aber was hilft, ist nicht einfach Weihnachtskekse zu verteilen. Ich esse die den Rest meines Lebens nicht mehr. Oder ungefragt einen Kaffee zu bringen, weil meistens sind die Personen, die einen Kaffee bringen, nicht die einzige Person. Ich hätte auch 22 Kaffee am Tag gekriegt, aber das hat mein Magen nicht vertragen.
Ja.
Nachts geschlafen hätte ich auch nicht. Sondern zu fragen, was die Person braucht. Also was gerade ihr Bedürfnis ist, ob sie Essen braucht. Weil klar, man kann jetzt sagen, ich bringe immer nur Brötchen, weil der muss ja Hunger haben. Wenn er aber kurz vorher erst zwei Brötchen gekriegt hat, wie viel Brötchen am Tag soll der essen? Und die andere Sache ist auch, da erzähle ich mal eine persönliche Geschichte. Ich habe am Bahnhof eine Person beim Bäcker gesehen, wo ich wusste, dass die Person obdachlos ist. Und ich habe ihn gefragt, ob ich ihm ein Frühstück ausgeben darf. Und dann hat dieser Mann gesagt, hör mal, sehr danke für das Angebot, hat freudestrahlend einen 5-Euro-Schein aus der Tasche gezogen und hat gesagt, das kann ich aber selber. Ja. Das hat was mit Menschenwürde zu tun.
Aha.
Und zu sagen, alle Menschen, die Geld annehmen, die geben das nur für Drogen aus. Es gibt ganz viele Sachen, wofür man Geld braucht. Besonders zum Beispiel Frauen, wenn sie die Menstruation haben, für eine Toilette, die Geld kostet.
Okay, das sind gute Hinweise auf jeden Fall, dass man darüber nochmal nachdenken kann. Wenn man jetzt Menschen eben begegnet in der Weihnachtszeit, weil es ist natürlich dann nochmal besonders auf dem Schirm. Janita, wir kommen zu ein paar Abschlussfragen, die sich so ein bisschen nochmal auf Orte beziehen. Du bist jetzt auch viel unterwegs, das heißt, deine Perspektive da interessiert mich. Das sind Entweder-Oder-Fragen. Die erste ist Stadt oder Land für dich?
Stadt. Also in Deutschland Stadt, in Finnland Land.
Ah, okay. Das heißt, den Unterschied machst du dann schon.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin kein Helsinki-Fan oder so. Ich fahre da nur durch und tschüss in eine Pampa.
Okay, Meer oder Berge?
Berge. Ganz, also am liebsten Wald, aber mit Bergen.
Okay, alles klar.
Ja.
Herz oder Kopf?
Herz.
Ein Herzmensch eher, würdest du sagen.
Ja.
Und
manchmal leider.
Und jetzt gehen wir nochmal geistig, also vielleicht, ich weiß nicht, bist du gerade in deiner Wohnung?
Ja.
Da musst du dich gar nicht geistig da reinversetzen, du bist ja da, aber ich komme mit. Welches Essen passt perfekt an deinen Glücksort?
Lakritzeis.
Lakritzeis, das ist eine spezielle Antwort.
Das ist in Finnland, das ist ja Lakritzi-Atelö, das kriege ich auch nur in Finnland zum Glück, sonst würde ich durch die Gegend rollen. Aber ich hätte es so gerne in meiner Wohnung, dann wäre so zu Hause zu Hause.
Das heißt, das ist so ein bisschen der Widerspruch, dass du es in deiner Wohnung wahrscheinlich gar nicht essen kannst, weil du es gar nicht dahin bekommst.
Genau, genau, genau.
Ja, okay, dann würde ich
aber
dir wünschen.
Aber es ist eben halt, das Essen, das zu essen, ist wie nach Hause kommen, das Gefühl. In Finnland, es wird immer zuerst Lakritzeis gegessen. Und wenn ich hier bin, bin ich zu Hause. Also es wäre so eine tolle Verbindung.
Sagt Janita Juvonen. Wir haben mit ihr heute über ihren Glücksort gesprochen. Das ist ihre Wohnung. Nachdem sie jahrelang obdachlos war, hat sie ja wertgeschätzt, wie es ist, in einer Wohnung wieder zu leben. Hat uns aber auch erzählt, dass das gebraucht hat und welche Probleme es sonst noch ebenso gibt rund um das Thema Obdachlosigkeit, für das sie sich bis heute sehr stark einsetzt. Das Gespräch, das haben wir aufgezeichnet. Und wenn ihr jetzt obdachlose Menschen seht, nehmt Janitas Worte ernst. Vielleicht nicht der 100. Kaffee oder Schokolade um die Weihnachtszeit, sondern ein Gespräch, das hilft auch.
Deutschlandfunk Nova.